Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Wir zeichnen auf heute am 19. April um kurz vor 12:30, und zwar heute auch in etwas anderer Besetzung. Mein Name ist Carsten Wiedemann. Und mit mir heute in der Runde ist nicht Christian Seelos, der ist nämlich beruflich in der Schweiz unterwegs, sondern mein Kollege Ruben Bartke aus dem Essener Büro von Energate. Hallo Ruben.
Ja, hallo. Freut mich auch mal wieder dabei zu sein. Immer gerne.
Und wir blicken natürlich wieder zurück auf diese Woche und auch auf ein paar andere Themen. Du sitzt gerade in Frankfurt, richtig?
Ja, genau. Ich bin gerade in Frankfurt und habe tatsächlich, muss ich gestehen, das Geschehen in dieser Woche energiewirtschaftlich nicht ganz so aufmerksam verfolgt wie sonst vielleicht. Von daher würde ich jetzt eingangs den Ball direkt dir mal zuspielen. Du bist ja sowieso in Berlin an der Pulsader der Energiewirtschaft, kann man glaube ich sagen, zumindest an der Energiepolitik. Was hat sich denn da getan? Was waren denn diese Woche die Themen?
Sicherlich die Hauptthemen diese Woche, oder wenn man auf die Energiepolitik kommt, waren die Einigung der Ampelfraktionen im Bundestag auf das Solarpaket und auf das Klimaschutzpaket. Das waren beides nicht Klimaschutzpaket, Klimaschutzgesetz, also auf die Novelle des Klimaschutzgesetzes. Beide Themen hatte die Bundesregierung schon im vergangenen Jahr angeschoben, also im Juni und dann im Spätsommer, lagen also sehr lange in der parlamentarischen Beratung. Da gab es viel Streit. Da gehen wir sicherlich gleich auch nochmal kurz drauf ein. Sicherlich beim Thema Klimaschutzgesetz die Frage der Sektorenbetrachtung, und ein Streitthema beim Solarpaket waren ja diese Resilienzboni, also die Hilfen für deutsche, für europäische Solarhersteller, und deswegen hat man sehr lange darüber verhandelt, und eben diese Verhandlungen waren auch miteinander verbunden. Das heißt, es musste eine Einigung für beide geben, sonst hätte es gar keine Einigung gegeben.
Okay, und das klingt ja schon mal komplex und anspruchsvoll. Wie sieht diese Einigung aus?
Die Einigung sieht so aus, dass man jetzt vorweg so ein bisschen sagen könnte, ja, eine Partei kann da sicherlich sehr gut mit leben, das ist nämlich die FDP. Die war gegen zwei Punkte sehr klar zur Felde gezogen, beziehungsweise bei einem war sie dafür, bei dem anderen dagegen. Beim Solarpaket war sie eben gegen die Resilienzboni. Also das hätte bedeutet, dass es in Ausschreibungen für Solaranlagen halt etwas mehr Geld für Anlagen gegeben hätte, oder für Betreiber, die sagen, sie nutzen Module aus deutscher oder europäischer Produktion. Mhm. Das hat die FDP abgelehnt. Kommt so auch nicht. Beim Klimaschutzgesetz war das Thema Sektorenaufteilung. Also da muss man nochmal vorweg sagen, es gibt ja ein Klimaschutzgesetz seit ein paar Jahren, das hat noch die Regierung Merkel beschlossen. Das setzt eben ein Ziel sozusagen, was CO2-Einsparung angeht. Und dann wird das runtergebrochen auf einzelne Sektoren, die müssen sozusagen was leisten, also CO2 sparen. Und wenn sie das in einem Jahr nicht tun, dann müssen sie sofort Programme beschließen, also so extra Turbo-Programme, um sozusagen CO2 für dieses Jahr dann auch im Nachgang noch einzusparen. Problem war immer der Verkehrssektor, der hinkt seit Jahren hinterher. Die Energiewirtschaft steht immer sehr gut da, die spart ein, auch weil einfach Kohlekraftwerke vom Netz gehen und Erneuerbare ausgebaut werden. Verkehr hinkt immer hinterher, müsste also Sofortprogramme beschließen. Und da hat jetzt der eine oder andere, hat es vielleicht mitbekommen, am Wochenende dann nochmal Volker Wissing, der Verkehrsminister, öffentlich sehr groß die Keule geschwungen, hat gesagt, wir müssen jetzt weg von dieser einzelnen Sektorbetrachtung, denn das ist das Ziel jetzt dieser Klimaschutznovelle. Mhm. Wenn wir das nämlich nicht machen und ich als armer Verkehrssektor sozusagen ein Sofortprogramm beschließen muss, dann würden Fahrverbote drohen. Das ist natürlich das stärkste Schwert, die schlimmste Drohung, die man den deutschen Autofahrern sprechen kann, dass sie einfach nicht mehr Auto fahren dürfen. Und damit hat er natürlich den Ton dann noch zum Schluss der Verhandlungen gesetzt. Was man dazu sagen muss, das Argument, dass ihm sozusagen die Hände gebunden wären, dass er nichts tun könnte außer Fahrverbote beschließen, das stimmt nicht. Das hat das Umweltbundesamt auch nochmal gesagt. Er hätte auch einfach so Sachen wie Tempolimits, ist die FDP halt kein Freund von, beschließen können, oder mehr Förderung noch für Elektroautos. Also das war nicht so, dass es nur dieses Szenario gegeben hätte. Egal, er hat sich durchgesetzt. Im Klimaschutzgesetz, in der Novelle ist es jetzt so, es gibt ein allgemeines Klimaschutzziel und keine einzelne Betrachtung der Sektoren, also Verkehr, Gebäude, Energie, sondern die müssen alle zusammen liefern. Das bedeutet natürlich auch, wenn die Energiewirtschaft weiter mehr liefert als die andere, dann machen sie sozusagen die Arbeit des Verkehrssektors mit. Findet man in der Energiebranche nicht so wirklich gut. Auch Umweltverbände finden das falsch, weil sie eben sagen, damit nimmt man den Druck von den einzelnen Sektoren. Aber darauf da hat man sich jetzt geeinigt. FDP findet es gut. Für die Grünen ist es sicherlich keine so gute Nachricht. Man muss eben am Ende gucken, wenn dann die Klimaschutzziele erreicht werden, also die Gesamtemissionsmenge sinkt, dann ist sozusagen dem höheren Ziel gedient. Aber beim Verkehrssektor muss man da schon weiter genau drauf gucken.
Okay, also zum Verständnis, das Klimaschutzgesetz ist jetzt nicht mehr sozusagen in seiner Aussage verändert worden im Sinne von, wir müssen das Klima schützen, welche Ambitionen haben wir da, sondern nur der Weg dahin ist nochmal angepasst worden, weil diese sektorscharfe Betrachtung so jetzt sozusagen nicht mehr gilt.
Genau, jetzt liefern einfach alle was, zahlen alle was in den Pott ein und der eine zahlt eben schon, einfach weil das vielleicht ein bisschen leichter hat, mehr in den Pott ein und am Ende stimmt die Summe. Und sozusagen, es wird jetzt keiner mehr in die Ecke gestellt, weil er nicht liefert, sondern alle müssen zusammen liefern. Aber eben, wie ich schon sagte, das Gegenargument davon, das fällt auch nicht mehr so auf, wenn der Verkehrssektor eben dann nicht mehr so liefert oder der Gebäudesektor hängt auch hinterher. Da ist es eben auch in beiden Bereichen zugegebenermaßen schwieriger, die Erfolge zu erzielen. Aber das ist eben die Kritik dadurch, dass man da nicht mehr so ambitioniert vorgeht. Und das wird eben jetzt mit diesem Gesetz, mit dieser Änderung, die jetzt so kommen soll, beschlossen.
Okay. Und beim Solarpaket, das ist ja auch etwas, worauf Teile der Branche zumindest sehr gedrängt haben, darauf gewartet haben. Damit sollten ein paar Verbesserungen einhergehen für unterschiedliche Marktsegmente. Was bringt das Solarpaket tatsächlich dann an möglichen Verbesserungen?
Also ist auf jeden Fall umfangreich, sind 155 Seiten jetzt Änderungsantrag gewesen. Da kann man sich dann immer durch diese Synopsen, so nennt sich das, durchklicken, was die jetzt in der parlamentarischen Behandlung, also im Bundestag, noch geändert wurde. Allgemein sind so große Themen, die auch schon vorher bekannt waren. Also es wird jetzt leichter eine Balkonsolaranlage betreiben. Die kann man jetzt leichter anschließen, kann auch den Zähler rückwärts laufen lassen. Man hat weniger Bürokratie. Das ist neu. Auch es gibt jetzt eine gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, nennt sich das. Die tritt sozusagen an die Seite, nicht an Stelle, sondern an die Seite des Mieterstrommodells. Das heißt einfach, wenn man als Vermieter eine Solaranlage auf dem Dach hat, kann man leichter seine Mieter versorgen. Und jetzt, das ist neu, auch sozusagen Nebengebäude dafür nutzen, also eine Garage zum Beispiel. Weil das Mieterstrommodell, das gibt es da schon länger, aber das ist sehr komplex. Das können nicht so viele machen. Und da mit dieser Veränderung will man einfach das Oberziel erreichen, mehr Solarenergie auf die Dächer zu bekommen. Das Ziel ist ja 215.000 Megawatt Solarenergie bis 2030. Aktuell sind wir bei 82.000, also da muss halt eine Menge passieren. Auch bei Freiflächenanlagen gibt es jetzt mehr Möglichkeiten, Flächen zu nutzen. Auch bei Agri-PV-Anlagen und Floating-Solaranlagen, da soll es mehr Mengen geben, die ausgeschrieben werden. Allerdings hat da jetzt haben die Ampelfraktionen im Bundestag die Mengen etwas gekürzt im Vergleich zu den Plänen der Bundesregierung. Was auch neu ist, bei Anlagen größer 100 kW, die mussten bisher den Strom direkt vermarkten, wenn sie ihn eingespeist haben. Da gibt es jetzt eine leichte Veränderung, weil wenn man den Strom aus diesen Anlagen zum Teil auch für die Eigenversorgung genutzt hat, dann war es bisher so, dass man kleinere Mengen eingespeist hat, die musste man direkt vermarkten, das kostet eben Geld. Im Ergebnis führte das dazu, dass die Leute dann einfach die Anlagen dann auf kleiner gemacht haben, also auf 98 kW zum Beispiel, um dieser Direktvermarktungspflicht nicht zu unterliegen. Wird halt gesagt, ja, ihr könnt die Anlagen, die größeren, bauen, ihr könnt den Strom einspeisen, ganz einfach, ohne Vergütung sozusagen, aber auch ohne Direktvermarktungspflicht. Aber ihr könnt dann eben die Großanlagen für den Eigenverbrauch nutzen, also es wird ein bisschen erleichtert. Das sind so wesentliche Dinge. Es gibt auch Kriterien für Freiflächenanlagen. Da haben die Grünen jetzt als Erfolg verkauft. Also die müssen bestimmte Umwelt- und Naturschutzkriterien erfüllen. Da gibt es 5 Kriterien. 3 müssen sie erfüllen, um sozusagen Vergütung zu bekommen. Was ich ganz interessant finde, beim Thema Speicher soll es jetzt demnächst Möglichkeiten geben, dass man in einen Energiespeicher nicht nur Strom aus der eigenen Anlage einspeichern kann und auch wieder ausspeichern für die EEG-Vergütung, sondern auch Strom aus dem Netz beziehen kann. Bisher war es nämlich so, dass der wenn ich in einer Anlage EEG-Strom, also aus meiner Solaranlage, einspeichere und dann irgendwie auch noch Strom aus dem Netz, dann hat er das quasi verseucht und dann habe ich kein Anrecht mehr auf EEG-Vergütung gehabt. Das will man jetzt nicht mehr so haben. Da soll die Bundesnetzagentur Festlegungsverfahren starten, 2025. Die Idee dahinter ist eben, dass man viele Speicher braucht und auch mehr Speicherkapazitäten, die man im Markt hat, nutzen kann, wenn das eben so kommt. Was auch neu ist oder was es vorher nicht so in der Diskussion war, das kam jetzt im Bundestag, sogenannte Flugwindanlagen kriegen jetzt auch eine Förderung. Das sind diese Anlagen, die an Drachen hängen, vielleicht eher ein Nischenthema, aber die können da jetzt auch eben eine Förderung kriegen. Und es gibt auch mehr Geld, also eine höhere Vergütung für gewerbliche PV-Anlagen ab 40 Kilowatt. Das sind so klassische, weiß nicht, Lagerhallen, Supermärkte und so, die kriegen eben, weil die Kosten allgemein gestiegen sind, jetzt ein bisschen mehr Geld von der Bundesregierung.
Okay, das heißt, das sind zum Teil auch recht kleinteilige Veränderungen. Ist es denn im Ganzen für dich ein Durchbruch? Also bringt es nochmal einen richtigen Schub in den Markt oder wie würdest du das einschätzen?
Politisch würde ich sagen, alles, worauf sich diese Regierung noch einigen kann, ist erstmal ein Erfolg, weil das ja in der letzten Zeit bei allen Themen schwierig ist. Insofern, klar, also was sicherlich ein richtiger Schritt ist, mehr Solarenergie auch in den Städten zu ermöglichen. Das tut man beispielsweise durch diese Erleichterung durch diese Gebäudeversorgung, die neu ist, durch Balkonsolaranlagen, dass man das eben mehr rausbringt, denn in den Städten passiert einfach zu wenig. Da braucht man sich hier in Berlin nur umgucken. Es gibt hier einfach zu wenig Solarenergie auf den Dächern. Das ist sicherlich eine ganz gute Geschichte. Die Resilienzboni, die gibt es jetzt nicht. Ich persönlich bin aber auch unschlüssig, ob das wirklich so der Weg gewesen wäre, um die heimische Solarindustrie hier zu halten, ob man es überhaupt schaffen kann, diesen hochsubventionierten Modulen aus China hinterherzurennen. Das kommt jetzt nicht. Das wollten ja SPD und Grüne. Gibt es eben nicht, weil die FDP das ablehnt. Die versuchen jetzt sehr stark, dass über die es gibt so eine europäische Richtlinie, Industrierichtlinie, dass man das darüber machen kann. Die soll Staaten wiederum die Möglichkeit eröffnen, über Ausschreibungen auch heimische Industrien zu fördern. Da muss man gucken, wie schnell das in nationales Recht umgesetzt werden wird. Das ist halt so deren Rettungsanker. Grundsätzlich ist das Paket, glaube ich, schon ganz gut, weil es eben gewisse Lücken schließt und auch nochmal neue Segmente hineinbringt. Die Regelung mit den Speichern ist sicherlich ganz sinnvoll, wenn das dann irgendwann auch mal rechtlich umgesetzt wird. Im Moment gibt es halt jetzt wieder Streit um die Fristen, weil mit diesem Gesetz umgesetzt sollte auch werden eine Regelung aus der Notfallverordnung der EU. Und da geht es eigentlich um ein anderes Thema, nämlich um Windenergie. Die EU hat ja nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eben diese Notfallverordnung erlassen und ein Thema war da eben, ja, wir brauchen jetzt mehr erneuerbare Energien, weil wir uns unabhängiger machen müssen von Russland. Und das soll alles beschleunigt werden, also beschleunigte Genehmigungsverfahren. Und das kann man sozusagen erreichen, indem man eben Bestandsgebiete, die schon für Windenergie ausgewiesen sind, umwandelt in Beschleunigungsgebiete. Und auf diesen Beschleunigungsgebieten sind eben die Regeln, also für die Genehmigungsverfahren, etwas abgespeckt. Das geht einfach schneller. Problem ist, das muss rechtlich umgesetzt werden, diese Möglichkeit. Und das muss bis zum 21. Mai passieren. Und die Bundesregierung hatte das eben angehangen an das Solarpaket, weil sie wahrscheinlich dachte, naja, das verhandeln wir seit Herbst 23. Das klappt dann schon. Durch diese langen Verhandlungen ist jetzt die Frist sehr knapp bis zum 21. Mai. Und deswegen dringen jetzt viele Verbände, also die BDW, VKU, aber auch der BEE, der BNE, also die Energieverbände in Berlin darauf, dass das Paket sowohl nächste Woche im Bundestag verabschiedet wird, aber dann ganz wichtig auch noch Ende April, also Ende nächster Woche auch im Bundesrat oder Ende nächster Woche ist das, dass es dann auch in den Bundesrat geht, damit es dann bis zum 21. Mai auch gesetzlich, also im Gesetzesblatt erschienen ist, weil wenn man das nicht macht, dann entfällt diese Möglichkeit, Bestandsgebiete in Beschleunigungsgebiete umzuwandeln und dann müsste man komplett neu planen, verliert also vereinfacht gesagt sehr viel Zeit. Und die Koalition hat da jetzt auch schon Druck gemacht, also heute sollte der Energieausschuss in der Sondersitzung tagen im Bundestag, damit dann am Montag eine Anhörung stattfinden kann. Das ist bei diesen Gesetzesverfahren immer vorgesehen, damit eben alles in der kommenden Woche sehr schnell beschlossen wird. Erinnert so ein bisschen an das Gebäudeenergiegesetz, wenn wir uns da erinnern, dann gab es danach eine Klage der CDU-Fraktion wegen dieser zu schnellen Verfahren. damit das ganze Paket dann Ende der Woche in den Bundesrat gehen kann. Dem müssen die Länder aber auch zustimmen, dass es da dann behandelt werden kann. Also kann sein, dass es da noch ein bisschen Stress gibt, auch weil die FDP hat sich dem Ganzen erstmal nur unter Vorbehalt zugestimmt. Also da muss man auch sehen, wie sich die Fraktion dann nächste Woche verhält. Also mal sehen. Müssen wir nächsten Freitag, wissen wir da mehr.
Okay, also es bleibt spannend an der Stelle.
Es bleibt in jedem Fall spannend. Spannend ist es ja auch auf einem ganz anderen Gebiet, auch nicht so weit von Berlin entfernt, nämlich in einem kleinen Örtchen, einer kleinen Vorstadt in Oranienburg. Als Berliner kennt man das natürlich, aber das hat es jetzt auch sozusagen in republikweite Medien geschafft, der Ort. Und das hängt auch auf jeden Fall mit dem Thema Versorgung, erneuerbaren Ausbau und vielleicht auch anderen Themen zusammen. Da hast du diese Woche dich intensiver mit beschäftigt. Ja, vielleicht sagst du mal, was ist denn da eigentlich passiert?
Ja, genau. Das hat diese Woche in meinem Terminkalender sehr viel Zeit eingenommen, das Thema. Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen. Also losgetreten haben das die Stadtwerke Oranienburg, die schon in der vergangenen Woche kundgetan haben, dass sie einen Kapazitätsengpass im Verteilnetz haben und deswegen vorübergehend keine neuen Netzanschlüsse mehr genehmigen werden. Das gilt für Industrie- und Gewerbeansiedlungen, aber das gilt auch für Wärmepumpen und Lademöglichkeiten. Ich kenne jetzt die Netztopografie in Oranienburg selbst nicht sehr gut, aber man kann sich das ungefähr so vorstellen. Da gibt es Niederspannungsnetz der Stadtwerke hängt an dem vorgelagerten Netz. Dazwischen ist ein Umspannwerk geschaltet und dieses Umspannwerk und das Netz da drumherum bildet sozusagen einen Engpass. Da kommt nicht mehr genug Strom an, weil Oranienburg in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Wie du sagtest, das ist der Speckgürtel von Berlin. Da werden Neubausiedlungen erschlossen. Da hat sich Industrie angesiedelt, alles in den letzten Jahren. Und inzwischen ist der Strombedarf dort so hoch, dass dieses Umspannwerk, das in Zeiten von besonders großer Last offenbar nicht mehr leisten kann. Das Problem ist erkannt. Das heißt, da ist ein neues Umspannwerk in Bau. Schon seit dem vergangenen Jahr. Allerdings wird es erst 2026 fertig. Und die Stadtwerke als Netzbetreiber vor Ort haben jetzt sozusagen die Reißleine gezogen. Und das ist wirklich bemerkenswert. Das hat auch bundesweit für Aufsehen ersorgt. Mir ist auch ein solcher Fall nicht bekannt, dass ein Netzbetreiber wirklich einen Anschlussstopp verhängt hat. Und man muss ganz klar sagen, das ist eigentlich auch nicht zulässig, denn gesetzlich besteht eine Anschlusspflicht. So, der Netzbetreiber vor Ort hat es aber natürlich nicht aus spontan entschieden, sondern der hat sich das genau angeschaut. Der hat sich auch die Rückendeckung bei seinem Gesellschafter geholt. Also es gibt eine Mitteilung zu diesem Vorgang, in dem auch der Bürgermeister der Stadt zitiert wird, der diesen Vorgang sehr bedauert. Man kann also davon ausgehen, dass die Oranienburger an der Stelle schon durchaus wissen, was sie tun. Was ich glaube ist, sie haben allerdings die Tragweite unterschätzt. Denn wie gesagt, das hat ein riesiges Medienecho hervorgelöst. Auch wir haben natürlich ausführlich darüber berichtet, weil das hat es so meines Wissens noch nicht gegeben. Es ist wahrscheinlich nicht zulässig. Und es ist natürlich auch, wenn man so will, ein Fanal für die Energiewende an sich. Sind wir tatsächlich an einem Punkt angekommen, wo die Netze nicht mehr mithalten können mit dem Strombedarf, der sich ja verändert, der ja zunimmt durch die Sektorkopplung. Das waren alles Fragen, die im Raum standen und da sind wilde Diskussionen im öffentlichen Raum auch losgegangen. Und das Ganze hat natürlich dann auch die Bundesnetzagentur auf den Plan gerufen als Aufsichtsbehörde, die sich das Ganze dann natürlich auch angeschaut hat, mit den beteiligten Akteuren auch in den Austausch gegangen ist. Und die Bundesnetzagentur hat sich sehr klar positioniert, auch schon sehr früh, und hat gesagt, das geht nicht. Also Wortlaut in der Stellungnahme der Bundesnetzagentur ist, das Vorgehen der Stadtwerke ist an der Stelle nicht akzeptabel. Und sie haben
deutliche Worte für eine Behörde, muss man sagen.
Ja, genau. Und sie haben auch ganz klar gesagt, dass die Stadtwerke hier auch nochmal an ihre Anschlusspflicht erinnert. Und man kann sich ja so ein bisschen fragen, was passiert denn, wenn die Stadtwerke da jetzt sozusagen bei ihrer Linie bleiben. Es ist tatsächlich so ein Stück weit offen, welche Handhabe die Bundesnetzagentur in einem solchen Fall hat. Zumindest ist das jetzt nie öffentlich nochmal zur Sprache gekommen. Aber wenn man genau guckt, gibt es in dem Statement, was die Bundesnetzagentur zu dem Vorgang veröffentlicht hat, den Hinweis auf aufsichtsrechtliche Maßnahmen, die ergriffen werden können. Was das heißt, steht da nicht. Aber die Bundesnetzagentur bereitet sich also zumindest darauf vor, dass man da eventuell nochmal irgendwie sich überlegen muss, wie man mit der Situation umgeht. Soweit würde es wahrscheinlich nicht kommen. Die beteiligten Parteien sind natürlich auch im Dialog. Es werden jetzt Lösungen gesucht. Eine Idee ist, dass man Speicher kurzfristig da an diesem Umspannwerk installiert. Die kann man da schneller hinstellen als so ein neues Umspannwerk, die dann sozusagen als Puffer agieren. Eine andere Idee ist es, das kennt man auch aus einem anderen Kontext, dass man Vereinbarungen trifft mit Großabnehmern im Netzgebiet, die dann sozusagen Last abwerfen, wenn das Netz an die Grenzen seiner Kapazitäten stößt. Das wird da jetzt alles diskutiert und Ausgang ist an der Stelle sicherlich noch offen.
Es war ja schnell so, auch gerne in sozialen Medien oder auch in Medien mit wenigen Buchstaben, die Message, aha, das klappt da alles nicht, weil wir zu viele Wärmepumpen und Wallboxen auf einmal anschließen. Also was war denn, war das jetzt der Grund für diese Situation, dass die da den Stopp verhängt haben, oder was war der Grund dafür, dass da sozusagen das Netz knapp wurde?
Ja, das ist natürlich die spannende Frage in dem Kontext. Wie kann das so weit kommen? Und das hat natürlich auch viele beschäftigt, auch die Bundesnetzagentur, die sich damit dann eingehend auch befasst hat. Man kann sagen, es gibt zwei Faktoren, die hier unglücklich zusammengetroffen sind. Das eine ist einfach, wie ich schon gesagt habe, dieser enorme Anstieg der Stromnachfrage im Netzgebiet, verbunden vielleicht auch mit einem schlecht ausgebauten Netz, also historisch schlecht ausgebaut, meine ich damit. Und das trifft auf eine wahrscheinlich nicht ausreichende Netzplanung. Also die Netzplanung an der Stelle war wahrscheinlich nicht vorausschauend genug, beziehungsweise ist dann tatsächlich von der Realität überholt worden.
Denn eigentlich weiß man ja als Kommune, wenn schon ein paar Jahre im Voraus, wenn Neubaugebiete, also Wohngebiete entstehen oder auch Gewerbeansiedlungen, dann hätte man ja vielleicht schon antizipieren können, was da passiert. Und jetzt haben wir ja viel über die Stadtwerke gesprochen. Welche Rolle hat denn der nächstgelegene, also der auf der höheren Ebene befindliche Netzbetreiber? Das ist E.ON Edis, ne?
Ja, richtig, genau. Das ist Edis, eine Tochtergesellschaft von E.ON. Das ist ganz interessant. Die Stadtwerke Oranienburg haben in ihrer Ausgangsmitteilung versucht, so ein Stück weit auch die Verantwortung auf Edis so zu schieben und zu sagen, ja, da, wir kriegen nicht genug Kapazität aus dem vorgelagerten Netz. Und man muss sagen, da gibt es natürlich irgendwie eine Verbindung. Das ist dieses Umspannwerk, was klassischerweise auch beide Netzbetreiber zusammen irgendwie planen, die Kapazität. Edis sagt ganz klar, nee, wir haben keinen Kapazitätsengpass in unserem Netz. Wir sind sauber auf unserer Seite. Tatsächlich sind die Stadtwerke, ich will nicht sagen zurückgerudert, aber sie haben gegenüber der Bundesnetzagentur doch auch Versäumnisse eingeräumt. Es sieht also ganz so aus, als wäre das tatsächlich dann eine unzureichende Netzplanung, vor allem auf Seite der Stadtwerke gewesen. Das ist jetzt natürlich alles irgendwie auch schwierig nachzuvollziehen. Die Stadtwerke selbst sind natürlich da jetzt auch nicht sehr auskunftsfreudig, sind sicherlich auch ein bisschen überrascht, was das für eine Tragweite hat, ihr Vorgehen an der Stelle, das sicherlich auch fragwürdig ist. Man muss halt sagen, die Stadtwerke bauen ein neues Umspannwerk, haben also erkannt, dass sie was tun müssen. Aber das Ganze war jetzt ganz offenbar nicht schnell genug.
Genau, es hat ja wirklich Kreise gezogen. Also bis hin, dass es im Morgenmagazin thematisiert wurde. Da war Kerstin André, die Chefin des Energieverbandes BDEW. Die hat dann noch gefordert, schnelleren Netzausbau. Der VDE, also der Elektrotechnikverband, hat sich ja auch geäußert und sehr bewusst betont, also Oranienburg sei ein Einzelfall. Ich glaube nämlich, das ist schon in der Diskussion so, natürlich ist das Wirtschaftsministerium sehr alert, weil man natürlich weiß, sowas wird schnell instrumentalisiert und vielleicht auch eben gegen einen ausgelegt. Ich könnte mir vorstellen, alle anderen, also wir haben ja relativ viele Parteinetzbetreiber in Deutschland, ungefähr 900, die sind dann natürlich auch alert, weil wenn einer nicht sozusagen vielleicht so das leistet, was er leisten müsste, dann wird das schnell auf allen anderen auch übergeholfen sozusagen. Das scheint gerade eine hohe Sensibilität zu sein und alle versuchen das, glaube ich, habe ich den Eindruck, sehr schnell in Richtung, da sind die aber selber schuld, zu drängen. Was natürlich ein Grundthema ist, wir haben eben viel über die Solarenergie gesprochen, natürlich bringt es ein Netz einfach an Engpässe, wenn neue Stromverbraucher hinzukommen, also Wärmepumpen, Elektroautos, auch Gewerbegebiete und gleichzeitig mehr dezentrale Erzeugung, die drängt ja auch ins Netz. Also die Aufgaben ans Netzmanagement, die werden ja auf jeden Fall nicht kleiner. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
Absolut, absolut. Aber in dem Kontext ist zunächst einmal wichtig, das betonen alle, die sich mit der Situation in Oranienburg beschäftigt haben, es handelt sich tatsächlich um einen Einzelfall, der nicht unbedingt zulässt, dass man das auf das Verteilnetz insgesamt überträgt. In Oranienburg sind offensichtlich Fehler gemacht worden. Sonst hätte man das vermeiden können, diese Situation. Und die Bundesnetzagentur sagt auch ganz klar, die Wärmepumpen, der Anschluss von Wärmepumpen und auch der von Lademöglichkeiten für Elektroautos spielt bei diesem Engpass nur eine untergeordnete Rolle. Also da jetzt irgendwie den schwarzen Peter in Richtung Wärmewende zu schieben, das geht aus Sicht der Bundesnetzagentur auch nicht auf. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass die Schlussfolgerung, der Hochlauf der Wärmepumpen bringt unsere Verteilnetze zum Kollaps, der ist an dieser Stelle nicht zulässig. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Und da hat die Bundesnetzagentur auch klar gegen geredet. Trotzdem ist die Diskussion um die Situation der Verteilnetze jetzt natürlich im Raum. Und man kann jetzt diskutieren, dass das vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, dass das auch nötig ist, denn da besteht Handlungsbedarf. Das ist allerdings auch in der Branche ja einigermaßen schon angekommen. Und von daher kann man sagen, Einzelfall in Oranienburg auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es aber steigende Herausforderungen im Netzbetrieb, die alle Netzbetreiber betreffen und die sicherlich dieses ganze Thema, man muss sagen, der Verteilnetzbetrieb, so ein bisschen überspitzt formuliert, hat sich lange Zeit in einem Dornröschenschlaf befunden. Das war ein man könnte vielleicht sagen, ein Selbstläufer. Und dann bekamen wir eine Netzausbaudebatte, die bezog sich aber vor allem auf das Übertragungsnetz. Da sind wir jetzt 10 Jahre weiter. Da ist, glaube ich, viel passiert. Und jetzt sind wir in der Situation, wo wir merken, das Verteilnetz rückt in den Fokus. Da passiert gerade viel, aber ich habe es gesagt, die Herausforderungen steigen. Man muss nur mal zurückgucken, was wir da alles jetzt auch für Veränderungen haben in der Stromnachfrage. Dann gibt es auch im regulatorischen Umfeld viel Bewegung. Wir haben die Einführung von § 14 NWG, womit einhergeht, dass die kompletten Netze im Prinzip in ihrer Struktur digitalisiert werden müssen. Also da ist ein sehr großer Handlungsdruck auf die Netzbetreiber und das alles vor dem Hintergrund von so Gesamtentwicklung wie dem Fachkräftemangel, der ja auch dann eine Rolle spielt. Also es ist anspruchsvoll, aber gerade deswegen, glaube ich, ist es wichtig zu betonen, dass Oranienburg jetzt nicht das Fanal ist, dass die Verteilnetze alle vor dem Kollaps stehen. Und das haben alle Beteiligten eigentlich so auch betont.
Was man genau vielleicht sagen kann, ist sicherlich so, ist ein als Einzelfall zu betrachten. Was sicherlich auch nicht gut gelaufen ist, ist die Frage der Kommunikation. Den Beteiligten müsste ja schon länger geplant sein, offenbar gewesen sein, dass diese Situation kommt. Kommunikation jetzt seitens der Stadtwerke, auch des Netzbetreibers, war eher zögerlich, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Das hätte man vielleicht auch mit anderer Kommunikation, transparenterer Kommunikation wahrscheinlich auch hätte man damit einige Aufgeregtheiten wahrscheinlich in der Debatte ein bisschen schon vorab abfangen können, dass es gar nicht so weit kommt, dass es eben diese Mitteilung gibt und dann sich soziale Medien oder andere Medien eben darauf stürzen und das dann vielleicht auch in eine falsche Richtung drehen. Daraus kann man sicherlich auch lernen, abgesehen vom Inhaltlichen, dass man eben da kommunikativ sich noch besser aufstellt. Und natürlich das Thema Systemstabilität, das geht da ja so ein bisschen, schwingt da ja so ein bisschen mit, wird natürlich immer wichtiger. Ich war gestern bei einer Veranstaltung im Wirtschaftsministerium, da ging es um die Roadmap Systemstabilität, schwieriges Wort. Die wurde schon im vergangenen Jahr beschlossen und jetzt geht es sozusagen um die Umsetzung. Da gibt es ein Forum Systemstabilität, in dem eben die Branche, Fachverbände mitarbeiten. Und da geht es eben genau um die Frage, was machen wir denn, wenn wir jetzt ein erneuerbares Energiesystem haben, also mit 100% Erneuerbaren, aber viele Maßnahmen, die das System sicher machen, also das Stromnetz, die kommen eben bisher aus fossilen Kraftwerken, aus den sogenannten rotierenden Massen, also aus den Generatoren dort. Wenn wir die nicht mehr haben, müssen wir eben umdenken, das ganze System, damit es genauso sicher bleibt. Denn bei aller Debatte jetzt um Oranienburg, Deutschland hat eines der sichersten Stromversorgungssysteme der Welt, also mit Ausfallzeiten von 12 Minuten im Durchschnitt im vergangenen Jahr. Also die USA oder so, die können davon nur träumen. Da ist es weitaus mehr. Also es ist sehr sicher, es ist teuer, aber es ist auch sehr extrem sicher. Und damit es eben so bleibt, beschäftigt man sich jetzt schon präventiv eben damit. Und ein Echo gestern war auch, das kam zum Beispiel vom VDE, von Heike Kerber, naja, wir müssen vorausschauen, planen immer und alles die sozusagen immer antizipieren, was passieren kann, um solche Situationen wie dort jetzt zu vermeiden. Das habe ich da auf jeden Fall mitgebracht.
Ja, absolut. Diese vorausschauende Netzplanung, das gilt auch für Verteilnetzbetreiber. Im Übertragungsnetz ist das schon sehr etabliert. Der Netzentwicklungsplan, der Szenariorahmen, da wird das Netz ja sozusagen weit in die Zukunft gedacht auf Basis der Verbräuche und Bedarfe, die angenommen werden. Da werden Heerscharen von Berater beschäftigt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das Gleiche passiert jetzt im Kleinen immer mehr auch im Verteilnetz. Auch da muss man in die Zukunft denken. Da gibt es auch eine klare Regelung zu, dass die Verteilnetzbetreiber verpflichtet sind, in Regionalszenarien zu denken. Da hat Klaus Müller von der Bundesnetzagentur auf eine Veranstaltung im vergangenen Jahr, wo ich war, nochmal darauf hingewiesen. Vielleicht ist das noch nicht bei allen Verteilnetzbetreibern angekommen, aber da gibt es zumindest klare Regeln. Was man an der Stelle ja auch mal sagen kann, ist die Stadtwerke Oranienburg jetzt als ein Beispiel, was nun mal gerade jetzt ins Zentrum der Öffentlichkeit gerückt ist. Das ist ein Unternehmen mit 90 Mitarbeitern, ungefähr geschätzt. Ja, also zumindest nach meinen Informationen. Und solche Netzbetreiber haben wir in Deutschland sehr viele. Und jetzt kann man sich vorstellen, von diesen 90 Mitarbeitern arbeiten vielleicht eine Handvoll wirklich für den Netzbetrieb. Da werden natürlich auch viele Dienstleister mit hinzugezogen. Aber wir haben es hier eben nicht mit Unternehmen, Großkonzernen oder sowas nur zu tun, die auch immer die Personaldecke und die entsprechenden ausgebildeten Menschen haben, um der Aufgabe vollumfänglich gerecht zu werden. Da besteht zumindest eine Herausforderung, aber du hast vollkommen recht. Der Hinweis ist wichtig. Das deutsche Stromsystem, das deutsche Stromnetz ist sehr zuverlässig, auch im internationalen Maßstab. Deswegen ist es absolut nicht zulässig, an der Stelle jetzt irgendwelche Horrorszenarien an die Wand zu werfen.
Gut, prima, würde ich sagen. Mach mal einen Haken dran. Mal gucken, ob uns das Thema nächste Woche auch noch beschäftigt. Was uns beschäftigt oder vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer, zumindest wer einschalten mag, am kommenden Donnerstag, am 25. April um 15 Uhr haben wir wieder einen Energate Web Talk. Energiebeschaffung für Industrie und Gewerbe ist da das Thema. Zusammen mit Enerchase schauen wir da genauer rein, was da Unternehmen beachten sollen. Die Energiepreise sind ja zwar gesunken, aber es bleiben trotzdem noch Risiken. Kann man gerne einschalten. Den Anmeldungslink, den poste ich auch in den Shownotes. Und dann bleibt mir einfach nur zu sagen, danke, dass du dabei warst und uns das Thema nochmal gut eingeordnet hast.
Sehr gerne.
Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal, oder?
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.